Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem grünen Politiker Niklas Wagner. Der hippe, honigsüße Holzjunge aus Mittelerde hat Bock auf Bundestag. Er steht aktuell auf Platz 14 der bayerischen Landesliste für die kommende Wahl. Oder sitzt. Keine Ahnung, wie es ein Grüner noch über einen Monat lang auf dem Platz aushält. Eventuell baut er Cannabis an. Just saying. Bock auf Bachelor hatte Niklas übrigens auch schon, aber nicht bei RTL. Das Logo war ihm nicht grün genug, sondern bei dem Studiengang Forstwirtschaft. Denn mit Holzi, Holzi, Holz vor der Hütte kann man einiges erreichen. Wussten schon die 257ers. Oder auch Dolly Buster. Aber zurück zu Niklas. Und zurück zur 14. Die ist nämlich eine besondere Zahl in seinem Leben, da der bereits angefangen, politisch aktiv zu werden. Der Grund? Die armen Schweine. Nein, wir beziehen uns hier nicht schon wieder auf RTL. Niklas fing schon in der Schule an, sich gegen Massentierhaltung stark zu machen. Und da das Thema wohl ziemlich massentauglich ist, ging es bisher steil nach oben. So wie seine Bäume. Und damit schließt sich der Stamm. Holz ist laut ihm so cool, dass er schon wieder hot ist. Und da der kecke Bursch Seehofers furchter Albtraum wäre, wenn er regieren würde, so wie in Österreich die Grünen, war das für uns Grund genug, ihn einzuladen. Herzlich willkommen, Niklas Wagner. Herzlich willkommen, Niklas Wagner, hier beim Politstate.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns gedacht, wir machen das ein bisschen lockerer jetzt am Anfang. Mhm. Kleinen Fragenhagel, damit du ein bisschen lockerer wirst. Wir würden einfach mal starten.
Sehr gerne. Gib mein Bestes.
Okay. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
Okay. Es gibt manchmal so Schamsituationen im Stadtrat, wo ich mir denke, ey Leute, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt diese Wurstbude da unten am Main eröffnen und den Jugendlichen den letzten Platz am Mainufer wegnehmen. Das war so ein Ding, wo ich so ein bisschen Fremdscham hatte, würde ich mal sagen.
Kannst du dich an einen Traum von dir erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Ich träume aber eher immer so absurde Sachen, würde ich mal sagen. Also es hat auch manchmal mit Politik zu tun. Manchmal ist es so, wenn ich morgens aufwache und dann es nicht gelingt, dass ich konsequent aufstehe und nochmal einschlafe, dann kriege ich meistens irgendeinen Albtraum.
Hast du Tattoos? Und wenn ja, welches, oder beziehungsweise wenn nein, welches würdest du dir am ehesten stechen lassen?
Ich habe keine Tattoos. Am liebsten dann, denke ich, irgendein Tier. Ich bin da aber noch unentschlossen, ob es jetzt zum Beispiel ein Hund wird oder ein Ameisenbär.
Okay. Ist sehr weit auseinander.
Ja, also das eine ist, Hund ist sozusagen mein persönliches Umfeld. Ich bin sozusagen mit zwei Hunden groß geworden. Und der Ameisenbär ist ein süßes Tier, das ich leider nicht in meiner Nähe habe, aber das ich sonst eigentlich ganz charmant finde.
Welcher Spitzname ist dir bis heute peinlich?
Ja, sowas wie Niggi oder sowas. Also das finde ich in der Öffentlichkeit. Also ich bin mit Niklas eigentlich sehr zufrieden und so Niggi oder Nüggi oder sowas, das brauche ich nicht unbedingt.
Und drehen wir die Sache mal um. Welchen Spitznamen feierst du denn bis heute?
Politic Jones, so hieß ich immer in der Schule. Ich weiß auch nicht mehr warum, aber so mit 14, 15.
Kann mir kaum vorstellen, warum das so ist.
Ja.
Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag verbringen?
Also ich merke jetzt schon im Wahlkampf einfach, man rennt den ganzen Tag durch die Gegend und schafft es gar nicht mehr so, sein privates Umfeld richtig zu pflegen. Und so ein schöner Tag zusammen, auch mit meiner Freundin, aber auch mit meiner Familie und allem, was so dazugehört, Freunden, die man lange nicht mehr gesehen hat, so ein schönes, großes Fest. Davon träume ich so ein bisschen, weil ich jetzt auch die letzten zwei Geburtstage, wie wahrscheinlich die meisten hier, nicht feiern konnte. Und das würde ich gerne mal wieder machen.
Und last but not least, welche Modesünde hast du schon mal begangen?
Kurzarmhemden, und zwar karierte. Ganz furchtbar, ganz schrecklich. Das war mal so eine Phase, die habe ich überwunden.
Was du jetzt auch überwunden hast, ist der Fragenhagel. Ja, wir fangen mal an, wie man auch vielleicht am ehesten sich Fragen stellt, wenn man sich so deine Politikkarriere anschaut. Dein Alter. Viele sagen, der ist aber ordentlich jung für einen Bundestagskandidaten. Und im Wahlkampf ist es ja auch so, da wird oft mit harten Bandagen gekämpft. Letztendlich im Bundestag dann dasselbe. Und ist man mit 23 Jahren denn überhaupt schon bereit für so ein brutales Umfeld?
Ja, das habe ich mich auch schon häufiger gefragt. Vor 4 Jahren bin ich ja schon mal angetreten und da war wirklich so die häufigste Frage am Infostand, ja, so jung, mach doch erstmal was Gescheites, ne? Lern mal einen Beruf oder so, ne? Das erfahre ich jetzt 4 Jahre später deutlich weniger, weil ich glaube, dass ich schon mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen bin und die gesehen haben, dass man nicht 50 Jahre sein muss und irgendwie 30 Jahre im Berufsleben stand, um in der Politik mitreden zu können, sondern dass Politik am Ende ein Zusammenspiel von allen Generationen ist, wenn man eine lebendige Demokratie am Ende haben will und dass gerade auch junge Leute eine sehr fundierte Meinung auch einbringen können und die dann auch durchaus respektiert wird. Gerade im Stadtrat erfahre ich, dass mir schon zugehört wird und dass die Leute aufgehört haben, mich zu unterschätzen.
Im Stadtrat kann ich das gut nachvollziehen. Was du eben aber auch angesprochen hast, ist eben dieser Hass im Netz. Hm. Bereitest du dich darauf irgendwie vor?
Naja, was heißt vorbereiten? Also Kotz-Smileys werden konsequent gelöscht. Sowas brauche ich nicht mehr. Leute, die sich sachlich mit einer sachlichen Kritik an mich heranbegeben, die bekommen auch eine Antwort von mir. Und Leute, die eben ja offensichtlich Hass verbreiten wollen, die werden ignoriert oder eben ausgeblendet. Aber ich lasse das nicht mehr an mich herankommen. Das war vor 4 Jahren sicherlich anders, wo ich schon ein bisschen schockiert war, dass unter meinen Echo-Facebook-Posts dann ganz schön die Post abgegangen ist. Aber inzwischen interessiert mich das eigentlich nicht mehr, weil ich merke, wie viele Menschen mich auch einfach unterstützen, das gut finden, dass ich das mache, und die sind, glaube ich, in der Mehrzahl.
Kurze Hintergrundstory: Ich bin bei einem Fest vor kurzem mit einem jungen Mädchen ins Gespräch gekommen und die hat zu mir gesagt, also es ging auch um Politik bei dem Fest, und sie hat zu mir gesagt, die Grünen, die wollen alles verbieten. Mhm. Flugzeuge, Autos, Massentierhaltung. Kannst du das nachvollziehen?
Nee, ich bin heute auch mit dem Auto hier, aber eben mit dem Elektroauto. Es geht. Man kann den Mittelweg finden, weniger Fleisch, besseres Fleisch, aber nicht gar kein Fleisch, weniger fliegen, mehr dafür bezahlen, weil es eben anders nicht besser abzubilden ist. Also 15 Euro nach Malle und zurück, das ist einfach nicht realistisch, wenn wir ans Klima denken wollen. Und deswegen denke ich, braucht es am Ende einen Kompromiss, der dem Klima nützt, aber eben auch der sozial verträglich ist, dass die Menschen natürlich noch immer das, was sie tun wollen, machen können. Und also wir sind da von der Verbotspartei ganz weit entfernt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja das Bundesverfassungsgericht zuletzt geurteilt hat, dass wir Klimaschutz machen müssen, um die Freiheit der kommenden Generationen sichern zu können. Das heißt, wir sind eine Freiheitspartei und keine Verbotspartei.
Was würdest du dann so jemanden sagen, der dir so gegenübertritt? Weil anscheinend scheint es ja so ein bisschen das Image zu sein. Im Endeffekt stehen die Grünen für mehr Freiheiten.
Genau, in Zukunft, aber auch jetzt für mehr Freiheiten. Zum Beispiel beim Cannabiskonsum, aber das ist sicherlich nur ein kleiner Bestandteil und auch nur für Erwachsene natürlich. Und auf der anderen Seite eben die Freiheit, in Zukunft noch gut auf dieser Erde leben zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mal weiterdenken als nur in den nächsten 1-2 Jahren. Und ich lade jeden ein, mit mir mal eine Runde im Elektroauto zu fahren. Es macht Spaß und ich möchte es nicht mehr missen. Und ich würde das auch nicht als Verbot anerkennen, jetzt mit dem Elektroauto zu fahren.
Ich bin ein bisschen kritisch. Ist das leicht? Ein Elektroauto kann sich jetzt beispielsweise nicht jeder leisten.
Ja.
Gute Tierhaltung kann sich eventuell auch nicht jeder leisten.
Nein, das ist natürlich nicht leicht. Und ich bin auch niemand, der sagt, die Menschen müssen das alleine schaffen. Dafür ist Politik da. Ich glaube nicht, dass wir mit Konsumkritik, also das heißt, den Menschen jeden Tag zu erzählen, dass sie bitte kein Fleisch kaufen sollen, bitte kein Auto fahren sollen, bitte nicht fliegen sollen, am Ende zum Erfolg kommen. Sondern solange die politischen Weichen so gestellt sind, dass es einfacher ist, Schweine eng und grausam zu halten, als biologisch-ökologisch auf der Schweineweide sozusagen, solange kann ich auch nicht erwarten, dass die Menschen da mitziehen. Sondern die Politik muss sich ändern. Es muss mehr Förderung geben für Elektromobilität, für ökologische Landwirtschaft, für Zugverbindungen, mit denen wir genauso schnell ankommen wie mit einem Flugzeug in Deutschland. Dann werden die Menschen am Ende auch mitziehen. Aber ich erwarte nicht von ihnen, dass sie das jetzt einfach mal machen, sondern das muss die Politik machen. Dafür treten wir an.
Jetzt gab es vor etwa 1,5 Jahren hier in Aschaffenburg im Kolossal eine Podiumsdiskussion. Da warst du nicht nur Teil, sondern ich meine auch Moderator. Mhm. Luisa Neubauer von Fridays for Future war da, genau. Und es waren Bauernvertreter da. Und so ein bisschen hat man ja bei den Landwirten das Gefühl gehabt, und so wurde es auch kommuniziert von ihnen, sie sind über die Jahre ein bisschen die Buhmänner der Nation geworden. Und man hat so das Gefühl, es schwingt mit, ihr Grünen seid nicht ganz unschuldig daran. Wieso denkst du, war das so?
Nee, ich würde das ein bisschen anders sehen. Also das war ein Grenzgang für uns, weil ich habe ja sozusagen Fridays for Future und den Bezirkspräsidenten vom Bayerischen Bauernverband, den Stefan Köhler, auf eine Bühne geholt. Und das ist eigentlich auch das, worin ich meine Politik verstehe. Nicht in irgendwelche Lager zu gehen und sich dort in der Bubble sozusagen aufzuhalten, sondern dorthin zu gehen, wo es weh tut und die Leute zusammenzubringen. Und es wird nur funktionieren, wenn wir diejenigen, die unsere Nahrungsmittel produzieren, mitnehmen, wenn die ein auskömmliches Einkommen haben und wenn die die Möglichkeit haben, mit ökologischer Landwirtschaft genauso viel, eigentlich noch viel mehr, weil sie haben mehr verdient zu verdienen, als heute mit der konventionellen Landwirtschaft. Aber in einem Umfeld, wo immer mehr, immer billiger produziert werden muss, damit die Discounter das noch abnehmen, ist es natürlich schwierig, Landwirten, die sozusagen schon mit dem Rücken zur Wand stehen, jetzt mit erhobenem Zeigefinger entgegenzutreten. Deswegen gehe ich auf die zu und sage, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Wie können wir die Fördergelder, die es vom Staat gibt, so lenken, dass ihr am Ende profitiert, aber auch die Artenvielfalt? Und das gelingt nur, wenn wir uns an einen Tisch setzen und nicht gegeneinander demonstrieren.
Von dir stammt der Satz, Holz ist der coolste Rohstoff.
Ja.
War das eine Kooperation mit den 257ers?
Cool war so ein bisschen doppeldeutig gemeint im Sinne von kühlen für den Klimaschutz, weil wir in diesem Rohstoff Kohlenstoff speichern können über Jahrhunderte. Und das bedeutet, wir entziehen CO2 der Atmosphäre, lagern die ein in unseren Häusern und Möbeln. Was gibt es Besseres in Zeiten der Klimakrise?
Also eventuell winkt noch eine Musikkarriere. Vielleicht hören Sie das jetzt und dann melden Sie sich.
Also ihr könnt gerne meine Handynummer weitergeben.
Das freut uns. Ja. Neues Thema. In diesem Jahr gab es traurigerweise Politiker, die sich an der Corona-Pandemie eine goldene Nase verdient haben. Macht dich das wütend oder gehört es einfach dazu?
Nein, das macht mich wütend, weil das schmälert das Vertrauen in die gesamte Politik, wenn Einzelne sich dermaßen bereichern. Und deswegen macht mich das wütend, weil eigentlich zu Beginn der Pandemie ja alle bis auf die AfD signalisiert haben, jetzt in diesen Krisenzeiten an einem Strang zu ziehen, von den Grünen bis zur Union. Und dass dann am Ende einzelne Unionsabgeordnete oder Funktionäre das für sich genutzt haben, um da Millionen an die Seite zu schaffen, das ist wirklich fatal für die Politik insgesamt und das macht mich wirklich sehr wütend.
Um bei dem Thema mal ein bisschen zu bleiben, Pandemie hat auch immer so einen kleinen Konflikt mit der Wissenschaft oder wie gehen wir mit der Wissenschaft um, mit dem Rat der Wissenschaftler nach außen getragen. Wir haben das jetzt bei Corona gesehen, aber auch ganz frisch beim Hochwasser. Warnende Wissenschaftler werden da irgendwie oft überhört. Findest du, man sollte den Ratschlägen eigentlich grundsätzlich immer ganz genau folgen oder muss man da eben schon auch diesen Mittelweg finden?
Genau, also Politik ist der Mittelweg. Ich erinnere mich da immer an, das klingt jetzt vielleicht streberhaft, aber meinen Altgriechischunterricht am Grunberg-Gymnasium, wo wir uns mit dem Philosophenstaat, den Sokrates schon gefordert hat, auseinandergesetzt haben, der damals schon sagte, es müssen die herrschen, die am weisesten sind. Das heißt, die Wissenschaftler sozusagen. Aber ich bin kein Fan von einer Expertokratie oder wie auch immer man das nennen will. Wir brauchen Leute, die wissen, worum es den Menschen geht, was die Menschen in der Breite, wie wir sie haben, in der Stadt, auf dem Land, wollen von Politik. Und das heißt, das bedeutet am Ende, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Volksvertreterinnen, Volksvertreter ins Parlament zu wählen und die dann auch dort ihre Interessen vertreten. Und deswegen will ich eigentlich nicht, dass mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unbedingt sozusagen eine Sonderrolle bekommen und deren Sachen genauso abgeschrieben werden, wie zuletzt immer die Unternehmensforderungen aus der Wirtschaft in die Gesetze einfach rüberkopiert wurden von Union und SPD, sondern Politik muss in der Lage sein, diese verschiedenen Interessen zusammenzubringen und zu sagen, ey Leute, es kann funktionieren, dass wir Klimaschutz machen und dass die Wirtschaft weiterhin Wohlstand für uns bringt, nämlich indem wir das zusammenbringen. Das muss Politik leisten.
Also lieber volksnah im Bierzelt als Sokrates in der Philosophenrunde.
Auf jeden Fall.
Was reißen die Grünen denn aktuell überhaupt noch? Klimaschutz ist inzwischen auch bei den anderen Parteien angekommen.
Nee.
Hab schon das Gefühl, was ist besser bei euch?
Also der Söder hängt ja seine Fahne einfach in den Wind. Das heißt, wenn es Klimaschutz braucht, macht er Klimapolitik. Wenn er die Automobilindustrie retten muss, rennt er dorthin, wie auch immer. Er kriegt es nicht hin, eine langfristige Agenda zu verfolgen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Union und SPD immer stärkere Ziele vorgeschlagen haben. Wir werden 2050 klimaneutral, jetzt wären wir 2045 klimaneutral. Aber hier und jetzt passiert überhaupt nichts. Schaut doch mal raus, welche Dächer sind mit Photovoltaik belegt, wo stehen die Windräder, wo fahren die Elektroautos, wo sind die Ladesäulen für die Elektroautos? Da ist nichts passiert in den letzten 4 Jahren. Und je stärker wir diese Ziele anheben und sagen, wir müssen in Zukunft noch besser sein, umso härter wird es die Menschen am Ende treffen, je länger wir nicht jetzt anfangen, was zu tun. Und diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt, morgen, am besten schon gestern angefangen haben, das sind wir. Und darin unterscheiden wir uns ganz maßgeblich. Wir rennen immer wieder gegen die Wand, wenn wir Anträge auf kommunaler, aber eben auch auf Landes-Bundesebene stellen, die dann von einer Mehrheit von Union und SPD abgeschmettert werden.
Vielen Dank, Niklas Wagner.
Ja, ich würde fast sagen, das könnte man öfter machen.
Ja, ich komme gerne vorbei. Sagt einfach Bescheid.
So, lieber Zuhörer, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Etwa Niklas Wagner, der sich schämt, wenn eine Wurstbude am Mainufer eröffnet werden soll und damit der letzte Platz für Jugendliche verloren geht. Der Kotzsmilies konsequent löscht und sich bald in naher Zukunft vielleicht einen Ameisenbären auf den Oberarm tätowieren lässt. Oder der gerne mal aus seinem Griechischunterricht in eurem neu erbauten Holzhaus zitiert. So, lieber Zuhörer, bald musst du dich entscheiden. Am 26. September ist Bundestagswahl.